Sprüche 10, Vers 17. Wer auf Mahnungen hört, ist auf dem Weg zum Leben. Wer aber Zurechtweisung nicht achtet, geht in die Irre. Ermahnt zu werden, liebe Geschwister, tut weh. Es demütigt, es hinterfragt mein Ich, wenn ich von anderen ermahnt werde. Habt ihr bestimmt auch schon erlebt. Bin ich trotzdem bereit, auf Ermahnung zu hören? Wir wissen, nicht jede Ermahnung ist berechtigt. Manchmal gibt es auch Dinge, die wir durchaus richtig machen und werden trotzdem ermahnt. Dann müssen wir alles am Wort Gottes prüfen. Ist diese Ermahnung berechtigt? Zum Beispiel durch Älteste oder leitende Brüder. Aber wenn die Ermahnung berechtigt ist, dann sollte ich auch darauf hören. Zu meinem eigenen Segen und zum Wohl meiner Umgebung. Denn eine gute, heilsame, biblisch begründete Ermahnung bewahrt mich vor Fehltritten und möglicherweise sogar vor der ewigen Verlorenheit, dass ich nicht auf dem Pfad der Sünde und des Verderbens weitergehe. Solche Ermahnungen können zum Beispiel sein: Bleibe nüchtern, lass dich nicht verführen, bleibe auf dem schmalen Weg mit Jesus Christus. Das ist die wichtigste Ermahnung überhaupt. Ja, und wir wollen jeden dieser Spruch einfach sich setzen lassen, innerlich verdauen. Und dann gehen wir zum nächsten Spruch. Und das sind ja immer ganz andere Themen. Vers 18. Wer Hass verdeckt, hat Lügen auf den Lippen. Und wer Verleumdung ausstreut, der ist ein Narr. Wir sollten ehrlich miteinander umgehen, nicht mit Lügenlippen. Oft ist Hass verborgen unter falschem Deckmantel. Zum Beispiel gespielter Freundlichkeit. Das ist dann besonders schlimm, wenn der Mensch dann noch vorspielt, ich mag dich, in Wirklichkeit hasst er ihn. Böse Heuchelei. Hass zerstört Beziehungen und Hass zerstört auch den Hassenden selbst. Hass macht bitter, greift die Organe an, physisch, aber auch natürlich geistlich, das physische und das geistliche Herz. Zerstört uns im Inneren, wenn wir den Hass nicht uns wegnehmen lassen. Wer hasst, sollte deshalb zu Gott ins Gebet gehen und auf den Gehassten zugehen zum Gespräch, auch wenn das schwer fallen kann. Gott, der Herr, kann selbst schlimmste Situationen bereinigen und Wunden heilen. Auch wo uns Unrecht, so wie wir sehen, zugefügt wurde, auch da können wir den Herrn um Heilung dieser Wunden bitten. Nun heißt es im zweiten Teil dieses Verses, wer Verleumdung ausstreut, der ist ein Narr. Der biblische Narr oder Tor ist einer, der gottlos lebt. Verleumdung heißt, den anderen schlecht machen, um selber besser dazustehen. Und das, liebe Geschwister, ist Sünde und Narrheit. Ausgestreute Behauptungen über den anderen können nicht mehr zurückgeholt werden. Egal, ob sie stimmen oder nicht. Manchmal ist ja auch wirklich Sünde, die der andere getan hat. Aber wenn ich diese ausstreue, werde ich selber auch beschmutzt. Habt ihr das auch schon erlebt? Man fühlt sich danach nicht wohl. Aber man kann diese ausgestreuten Federn nicht mehr einsammeln. Es ist herausgegangen. Verleumdung fällt auf den Verleumder zurück, spätestens wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Denn oft wird auch noch übertrieben, entweder sind es frei erfundene Dinge, Verleumdungen, oder es wird übertrieben, noch etwas hinzugedichtet und noch schlimmer gemacht, als es eigentlich war, wobei jeder von uns ja Sünder ist. Wenn wir jetzt immer unsere Sünden gegenseitig herumtragen würden, wir würden zu keinem Ende kommen. Wir sind begnadigte Sünder, das ist wichtig. Und deshalb dürfen wir und sollen wir offen und ehrlich miteinander umgehen. Und, das sage ich auch ganz gewiss, ganz bewusst an Christen und christliche Gemeinden, weil es leider auch dort vorkommt, nicht hinten herum reden, sondern offen und ehrlich aufeinander zugehen. Das war Vers 18. Wer Hass verdickt, hat Lügen auf den Lippen, und wer Verleumdung ausstreut, der ist ein Narr. Vers 19. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Es gibt vielleicht Stillere unter uns, die haben weniger Probleme mit dem Vers. Aber Menschen, die gern reden, ich gehöre auch dazu, schon berufswegen, da ist die Gefahr viel größer, dass man auch falsche Dinge sagt und auch sündigt mit den Lippen. Und deshalb die Frage an uns alle: Hast du Kontrolle über deine Lippen? Oder plapperst du alles gerade so heraus, wie es dir in den Sinn kommt? Für uns alle gilt: Bete, bevor du redest. Überlege dir jeden Satz zweimal, bevor du ihn aussprichst. Wie oft können Worte falsch sein und andere Menschen verletzen? Wenn das geschehen ist, dann bitte deine Mitmenschen um Vergebung, wenn du Falsches behauptet hast. Sprich Worte des Segens und nicht Worte des Fluches aus. Es wiederholt sich oft gerade das Thema mit den Zungenzünden. Das sage ich da immer wenig dazu pro Vers. Da kommt ja noch viele weitere Verse jetzt auch in diese Richtung. Zum Beispiel auch Vers 20. Vers 20. Die Zunge des Gerechten ist erlesenes Silber. Das Herz der Gottlosen ist wenig wert. Der Gerechte spricht Worte, die sind wie erlesenes Silber. Das heißt, sie sind wertvoll, kostbar, sodass man sie alle Zeit gern hören möchte, ja sogar einmeißeln, dass sie bestehen bleiben. Diese kostbaren Worte des Gerechten, des Gottesfürchtigen, des gläubigen Menschen. Es sind Worte, die den Glauben fördern, die Herzen erbauen, die trösten und stärken. Der Gerechte spricht aus, was in seinem durch Jesu Blut gereinigten Herzen ist. Heil, Erlösung, Freude im Herrn, ewiges Leben. Im Herzen der Gottlosen dagegen, und das ist ja immer der Kontrast bei den Sprüchen, das wisst ihr, ne? Der Fromme und der Gottlose. Im Herzen der Gottlosen dagegen nistet die Sünde, darin nistet die Unreinheit und vor allem auch der Egoismus. Der Mensch ohne Gott, der lebt letztendlich für sich selber, auch wenn er vielleicht ein guter Familienvater oder Ehemann sein kann. Das gibt es natürlich Gott sei Dank auch in der Welt. Aber das unerlöste Herz, es ist noch nicht geheilt vom Egoismus, von der Sünde und von der Unreinheit. Nur durch Bekehrung und geistliche Neugeburt kann sich das Herz des Menschen ändern und können auch die Lippen rein werden. Auch wenn wir Christen immer noch versagen können, auch wir brauchen immer wieder Reinigung, aber wir haben die Kraft des Herrn und auch die Kontrolle durch den Heiligen Geist, der uns vor vielem bewahren kann. Vers 21, auch da geht es um die Lippen, Zungenzünden. Ist auch im Jakobusbrief ein großes Thema, auch im Neuen Testament. Vers 21, die Lippen des Gerechten erquicken viele, aber die Toren oder die Narren werden an ihrer Torheit, an ihrer Dummheit sterben. Auch da dürfen wir uns fragen, sind deine Worte Balsam für die Seelen anderer oder redest du dummes Zeug? Lass dein Herz und deine Lippen reinigen durch Jesu Blut, damit du weise wirst, und lege allen Unverstand ab. Vers 22, hier kommt jetzt ein ganz neuer Gedanke wieder. Der Segen des Herrn allein macht reich, und nichts tut eigene Mühe hinzu. Warum ist das so? Nun, die Erde gehört dem Herrn, unser Leben kommt vom Herrn, aller Segen strömt vom Herrn, alles kommt von ihm. Ohne ihn wären wir überhaupt nicht existent. Und wenn wir uns auf der Erde hier noch so sehr abmühen, so bringt es doch keine Frucht, wenn es nicht aus Gott als Kraftquelle geschieht. Es wäre blinder Aktivismus. Auch ich habe vor meiner Bekehrung so gelebt. Blinder Aktivismus, mich für alles Mögliche eingesetzt. Aber das war alles Leerlauf, hat keine Ewigkeitsfrucht getragen. Nein, es gilt, der Segen des Herrn allein macht reich und nichts tut eigene Mühe hinzu. Wenn wir aber nach dem Willen unseres Gottes fragen und so für ihn arbeiten, indem wir zuerst beten und dann arbeiten, ora et labora, bete und arbeite, dann liegt reicher Segen darauf. Dann strömt sein Segen durch uns zu den anderen. Habt ihr das auch schon erlebt? Wenn ihr den Herrn fragt, dass er euch dann auch leitet, euch die richtigen Gedanken gibt, euch Türen auftut, von denen vorher nicht einmal ahnen konntet, ihr erlebt es immer wieder, wunderbare Führungen durch den Herrn. Wir dürfen auf ihn vertrauen. Vers 23. Ein Narr, Tor oder Dummer, kann man es auch übersetzen, hat Lust an Schandtat. Aber der einsichtige Mann hat Lust an Weisheit. Was ist eine Schandtat? Es ist etwas, was in den Augen Gottes eine Schande ist. Und auch in den Augen vieler Menschen, die noch ein unverrohtes Gewissen haben. Schandtaten sind zum Beispiel Lüge, Betrug, Diebstahl, Ehebruch, Unzucht, Gotteslästerung, aber auch die weniger sichtbaren Sünden. Das ist alles eine Schande vor Gott. Jede Art von Sünde, ob sie grob oder fein ist, ob sie nach außen sichtbar ist oder im Herzen ruht. Letztendlich auch Stolz, Neid, Hass, Missgunst. Alle Arten von Sünden sind eine Schande vor Gott. Gottlose Menschen lieben die Sünden. Sie fühlen sich darin wohl, aber auch sie haben noch ein Gewissen, das sie zur Umkehr einlädt. Und wenn der Ruf Gottes sie trifft, dann legen sie ihre Schandtat ab mit des Herrn Hilfe. Ein Christ soll mit Schandtaten nichts mehr zu tun haben, auch wenn wir noch angefochten werden. Aber wir sind in einem ständigen Reinigungs- und Heiligungsprozess, damit wir Jesus ähnlicher werden. Und wenn wir doch gefallen sind, dann brauchen wir nicht liegen bleiben, sondern dürfen wieder aufstehen. Der Jesus streckt uns die Hand aus und bietet uns die Vergebung und Reinigung an durch sein Blut. Ein Christ strebt nach Weisheit und Reinheit. Er will dem Herrn dienen und seine Nächsten lieben wie sich selbst. Soweit zu Vers 23, der ja hieß, ein Tor hat Lust an Schandtat, aber der einsichtige Mann an Weisheit. Vers 24, wieder ein ganz neuer Gedanke. Was der Gottlose fürchtet, das wird über ihn kommen. Den Wunsch der Gerechten aber wird er, nämlich Gott, erfüllen. Weißt du, was Zufall ist? Es ist das, was dem Menschen zufällt. Der Gottlose lebt im Grunde in der Angst vor dem Tod und in der Angst vor allem, was ihm in diesem Leben zustoßen könnte. Da ist eine schwarze Katze, da ist ein böses Omen, da passiert mir ein Unglück, weil Freitag der 13. ist und so weiter und so fort. Die gottlosen Menschen leben in einer Heidenangst. Daher kommt der Begriff Heidenangst. Der gottlose Mensch will sich absichern durch Horoskope und andere abergläubische Praktiken, um dann die Zukunft zu erfahren und ja keinen Fehler zu machen. Wie traurig, wie arm sind solche Menschen dran. Der gottlose Mensch verfällt dem Aberglauben und oder oft auch beides und flüchtet sich in Vergnügen und Rausch. Woher kommen die ganzen Süchte? Die Menschen wollen ihre innere Leere betäuben. Statt zum Herrn zu kommen, stürzen sie ins Verderben. Aber wir wissen, das Leben ist kurz und der Tod unausweichlich. Was also der Gottlose fürchtet, das wird über ihn kommen, und zwar als Gericht von Gott. Gottes Gericht kommt, so sicher wie das Amen in der Kirche. Dagegen wird Gott ein ernsthaftes Gebet des gerechten Menschen, nicht des Selbstgerechten, sondern des von Gott gereinigten und innerlich gerechtfertigten Menschen, das Gebet wird Gott erhören. Es ist ein Gebet, das in Einklang steht mit Gottes Wort und Gottes Willen. Das ist die Voraussetzung für erhörliches Gebet. Dass es nicht Gottes Wort der Bibel widerspricht und dass es nicht Gottes Willen widerspricht. Und deshalb, Vers 24 nochmal, was der Gottlose fürchtet, das wird über ihn kommen. Den Wunsch, man kann auch sagen, das Gebet der Gerechten aber wird Gott erfüllen. Aber es muss in Einklang mit Gottes Wort und Willen stehen. Ihr seht, welche Tiefe, ja, das Buch der Sprüche hat in jedem Vers. Vers 25. Wenn ein Sturm vorüberfährt, so ist der Gottlose nicht mehr da. Der Gerechte aber ist für die Ewigkeit gegründet. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, unser Leben ist wie ein Hauch, vergänglich und kurz. Hier ist auch eine Frau unter uns, die kenne ich aus meiner Jugendzeit, wir haben uns Jahrzehnte nicht gesehen und jetzt sind wir schon beide älter geworden, sage ich mal. So schnell sind die Jahrzehnte vergangen, wie ein Hauch, und euch geht es sicherlich auch so. Selbst wenn jemand 90 Jahre alt wird, ist das wie nichts im Vergleich zur Ewigkeit. Und die wichtigste Frage ist, wo wirst du die Ewigkeit verbringen? Bereite dich jetzt darauf vor, komme zum Herrn, damit du in Ewigkeit bei ihm im Himmel sein wirst. Jetzt ist die Zeit der Prüfung, die Zeit, wo jeder Mensch die Entscheidung treffen muss, für oder gegen Jesus Christus. Jeder, der die frohe Botschaft hört. Was gottlose Menschen auf Erden krampfhaft festklammern, müssen sie alles loslassen. Wir haben dann nur das Irdische und das verlieren sie auch noch. Auch die gottlosen Menschen werden nach dem Tod weiterleben, aber nicht im Himmel, sondern am Ort ewiger Qual. Und das wünschen wir keinem. Und deshalb gilt Vers 25, wenn ein Sturm vorüberfährt, ist der Gottlose nicht mehr da. Der Gerechte aber ist für die Ewigkeit gegründet. Lassen wir es wieder ein bisschen setzen, verdauen. Ihr könnt es auch alles nachhören. Ich nehme es auch alles auf. Deshalb. Aber ich weiß, das ist viel, aber wir haben jetzt noch ein paar Verse. Vers 26. Wie der Essig für die Zähne und der Rauch für die Augen, so ist der Faule für den, der ihn sendet, oder für die, die ihn senden. Wiederhole nochmal, wie der Essig für die Zähne und der Rauch für die Augen, so ist der Faule für die, welche ihn senden. Was macht Essig? Essig greift die Zähne an. Und Rauch schädigt die Augen. Das sind Bilder, um uns zu sagen, so wie Essig Zähne angreift und Rauch die Augen schädigt, so sehr schadet sich und den anderen ein Mensch, der einen Faulen als Boten schickt oder zur Arbeit sendet. Es wird ein Schaden entstehen. Wenn du einen faulen Boten sendest, dann kommt die Botschaft wahrscheinlich nie an, weil der zu faul ist, bis zum Ziel zu gehen. Und genauso, wenn du einen faulen Arbeiter einstellst, dann wird die Arbeit halbherzig oder gar nicht getan. In jeder freien Minute wird ein solcher sich mit irgendwas anderem ablenken. Heute hat man ja die Handys zum Beispiel und solche Dinge. Ja. Einen solchen Arbeiter würde ich nicht einstellen. Und wenn man solche Leute einstellt, dann entsteht Verlust und im schlimmsten Fall Insolvenz der Firma. Deshalb prüfe deinen Boten, den du sendest, deinen Arbeiter, den du anstellst, ob er fleißig und zuverlässig ist. Stelle keinen faulen und unzuverlässigen ein. Und wir wollen nicht nur auf andere schauen, auch für uns selber gilt, führe auch du selber deine Arbeit treu und zuverlässig aus. Dann liegt der Segen des Herrn auf dir. Vers 27. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Nun, man fragt sich, es gibt doch aber gottlose Menschen, Ungläubige, die sehr alt werden. Ja, natürlich. Jedes Schicksal ist unterschiedlich. Es gibt gottlose Menschen, die sehr alt werden, und es gibt auch gläubige Menschen, entschiedene Christen, die früh sterben. Das gibt es. Gottes Wege sind ganz individuell. Aber dennoch, trotz dieser Ausnahmen, gilt die Grundregel in Sprüche 10, 27. Lest nochmal. Die Furcht des Herrn verlängert das Leben, aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Warum ist das so? Nun, wer Gott fürchtet, wer ein echter Christ ist, der führt ein Leben in innerem Frieden und Geborgenheit. Ob er jetzt jung oder alt wird, ist dann zweitrangig. Aber wir haben diesen inneren Frieden, diese Geborgenheit in Jesus Christus. Uns kann nichts so leicht aus der Bahn werfen, wie es bei ungläubigen Menschen geschieht. Auch Kriege und Katastrophen und solche Dinge. Weil wir wissen, wir haben eine himmlische Heimat. Hier sind wir nur Pilger. Auch in Corona es gab schwierige Zeiten, aber ich habe doch immer den inneren Frieden bewahrt. Gott sei Dank. Der Blick nach oben ist uns nicht zugebaut worden. Nur nach rechts und links konnte man sich nicht mehr bewegen. Als Beispiel. Also dieser innere Friede. Und der verlängert das Leben. Das hat man sogar statistisch ausgerechnet. Menschen, die Christen sind, die diese Ruhe in sich tragen, die haben eine höhere Lebenserwartung im Durchschnitt. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, klar, durch Unfälle oder sonst was. Und ein echter Christ, der Gott fürchtet, der wird auch seinen Leib und seine Seele nicht schädigen. Nicht selber bewusst schädigen, etwa durch Suchtmittel, durch Drogen und durch einen sündhaften Lebensstil. Unzucht und so weiter. Hat ein viel geringeres oder eigentlich gar kein Risiko, sich zum Beispiel Geschlechtskrankheiten zuzuziehen, wenn er treu mit seiner Ehefrau zusammenlebt oder die Frau mit ihrem Ehemann. Wer das nicht tut, muss natürlich immer Angst haben vor AIDS und allen möglichen Ansteckungen auf sexuellem Gebiet. Ein gottesfürchtiger, gläubiger Mensch kann dadurch, dass er auch diesen gesünderen Lebensstil praktiziert und sich von nichts gefangen nehmen lässt, eben auch von keinen Suchtmitteln und schädlichen Produkten, er kann dadurch die Lebensjahre vermehren. Natürlich steht es in Gottes Hand, aber ich bin überzeugt, wir Menschen haben die Freiheit, unser Leben zu verkürzen, wenn wir es gewaltsam zerstören, durch Gifte, durch Sünde und solche Dinge. Sollen wir nicht tun. Wir haben auch eine Verantwortung für unseren Leib, denn unser Leib, so sagt das Neue Testament im 1. Korintherbrief, ist der Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt und mit dem wir dem Herrn hier dienen können, zum Beispiel durch Predigten, Evangelisation, karitative Dienste, diakonische Liebestaten und so weiter. Ohne Leib könnten wir das alles nicht machen. Könnte ich jetzt hier nicht predigen, wenn ich hier als Geist umschwebe. Das würde euch nicht erreichen. Ja, also wir sollen unseren Leib nicht schädigen. Der gottlose Mensch dagegen, es gibt auch hier natürlich Ausnahmen, die leben manchmal auch sehr diszipliniert, was Gesundheit angeht, aber er lebt doch zu seinem eigenen Vergnügen sehr oft und will Spaß haben. Und schon bei Jugendlichen erlebt man diese unglaubliche Gebundenheit an Spielsucht, an Handysucht, an Komasaufen und was es alles gibt. Und das zerstört den Menschen, innerlich und äußerlich. Der gottlose Mensch, der einfach nur in diesem Leben möglichst viel Spaß haben will und keine Rücksicht auf seine Gesundheit nimmt, der ruiniert sich und andere und darauf liegt kein Segen, sondern Gottes Fluch. Aber auch dieser Mensch ist eingeladen, zum Herrn umzukehren. Ja, jetzt haben wir noch 5 Sprüche. Könnt ihr noch lange? Ja. Fortsetzung dann auch heute Abend. Aber jetzt gehen wir weiter zu Vers 28. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Liebe Seelen, wie oft warten wir, dass auf dieser Erde Gerechtigkeit geschieht? Wie oft warten wir auf Gerechtigkeit? Wie oft warten wir, dass die Lüge ausgerottet wird auf diesem Planeten? Dass die Wahrheit ans Licht kommt? Oder das Allerwichtigste, dass Menschen, für die wir vielleicht schon lange beten, zu Jesus Christus umkehren, seine Kinder werden? Oder dass Kranke Heilung erfahren? Wir beten, wir hoffen, wir warten. Nicht immer erfüllt sich das sofort. Und was diesen Planeten angeht, da regiert immer noch der Fürst der Finsternis, den Gott gewähren lässt, bis der Herr Jesus wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Aber der Herr wird sein Reich aufrichten, das messianische Friedensreich, und da wird Satan gebunden sein. Es werden zwar nicht alle bekehrt sein, aber doch wird sein Friedensreich, seine gerechte Herrschaft auf dieser Erde aufgerichtet. Und dann nach der letzten Schlacht, der letzten Prüfungszeit von Gog und Magog, im neuen Himmel, in der neuen Erde, wo keine Sünde, kein Leid und kein Tod mehr sein werden. Das ist wunderbar, das wird sich erfüllen. Und deshalb heißt es, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Aber was ist mit der Hoffnung der Gottlosen? Worauf hoffen sie? Auf ihr kurzes Leben, auf ihr Geld, ihren Besitz, ihren Wohlstand. Und das wird alles vergehen. Da lassen sie sich noch in den Sarg etwas mit hineinlegen, aber dann kommen die Grabräuber und stehlen es. Auch da ist nichts vorhanden und sie können es nicht mitnehmen. Das Warten der Gerechten wird Freude werden, das heißt auch, bringe alle Anliegen im Gebet zu Gott. Er wird sie erhören, und zwar zu seiner Zeit und nach seinem Plan. Manchmal anders, als wir es erwarten, aber auf jeden Fall besser, als wir es überhaupt erbeten können. Es trifft nicht alles so ein, wie wir es erbeten, aber so wie der Herr es möchte, zu unserem Besten. Ich habe auch schon oft Situationen erlebt, da ging was schief, aber nachher habe ich gemerkt, es war gut so. Wäre ich dann rechtzeitig an dem anderen Ort gewesen, dann wäre ich in das Unglück dort mit hineingeraten. Er hat mich bewahrt vor einem Unglück, in dem ich zum Beispiel den Zug nicht bekommen habe. Und solche Dinge, vielleicht habt ihr sowas auch schon erlebt. Also, nicht immer verstehen wir es sofort, aber im Nachhinein. Oder schwere Lebensführungen. Ich sage einfach mal persönlich, wenn ich nicht manche schweren Lebensführungen erlebt hätte, könnte ich jetzt nicht über die Weisheit der Sprüche predigen. Das kannst du nur, wenn du auch vieles durchlitten hast im Leben. Und so geht es, denke ich, uns allen, dass wir durch Führungen reifen dürfen im Leben und im Glauben. Die Gottlosen haben keine Hoffnung. Sie klammern sich an Irdisches und gehen mit dem Irdischen unter. Sie leben kurzsichtig und töricht dahin. Beneide die Gottlosen nicht, denn auf sie wartet ein schlimmes Ende und ein böses Erwachen nach dem Tod. Wir haben aber die Aufgabe, sie einzuladen, rechtzeitig ihr Leben dem Herrn zu schenken. Dann Vers 29. Eine Zuflucht für den Rechtschaffenen ist der Weg des Herrn, aber Verderben ist er für die, die Unrecht tun. Hier stellt sich die Frage, neutestamentlich gesagt, befindest du dich auf dem breiten Weg oder auf dem schmalen Weg? Der breite Weg ist der Weg der Welt, der Sünde in die Verdammnis. Und der schmale Weg ist der Weg unserem Herrn Jesus Christus, dem Lamme nach, zum ewigen Leben im Himmelreich. Nur der schmale Weg führt zum Himmelreich. Beim breiten Weg steht am Eingang auch, dieser Weg führt zum Himmelreich. Denn der Satan ist listig und ein Lügner. Er gaukelt den Menschen vor. Auch auf dem breiten Weg kommst du zum Ziel. Alle Religionen führen zu Gott. Alle Ideologien sind irgendwelche Selbsterlösungsversuche. Aber das ist ein Betrug Satans. Nur, wer den einzig wahren Gott verehrt, wer Jesus Christus nachfolgt, ist auf dem schmalen Weg zum Himmelreich. Noch ist es Zeit, die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann komme zu Jesus und bleibe in ihm. Dann noch die letzten drei Verse. Vers 30. Der Gerechte wird in Ewigkeit nicht wanken, aber die Gottlosen bleiben nicht im Land. Das bedeutet, wer in Gott ist, wer ein Kind Gottes ist, der hat das feste Fundament, das selbst in Stürmen des Lebens nicht wankt. Die Stürme sind da und es kann uns werfen, aber es kann uns nicht zu Fall bringen. Das ist der Unterschied. Ja, auch für den Frommen werden Stürme kommen, aber den ewigen Frieden im Herzen können sie uns nicht rauben. Selbst in Verfolgung ist, kann und möchte der Herr uns die Standhaftigkeit schenken, dem Herrn Jesus treu zu bleiben. Das können wir nicht aus eigener Kraft tun, nur durch Christus in uns. Der Frevler dagegen verliert nicht nur sein Land, das er sich auf der Erde zusammengerafft hat, sondern auch sein Leben, und zwar durch die ewige Verdammnis. Am Ende bleibt ihm nichts, nur die Qual. Ihr merkt, dass die Bibel eine Einheit ist, ja, dass im Alten Testament hier steht, im Neuen Testament wird es noch deutlicher erklärt. Dann Vers 31. Der Mund des Gerechten bringt als Frucht Weisheit hervor, aber die verkehrte Zunge wird ausgerottet. Hier haben wir wieder das Thema Zunge. Das ist offenbar so wichtig, dass immer wieder auch kommt. Auch Themen wie Fleisch und Faulheit und Armut und Reichtum. Und hier können wir sagen, Lügen haben kurze Beine. Früher oder später kommt die Wahrheit ans Licht und die Lügenzunge wird bildlich gesehen abgeschnitten. Das heißt, der Lügner wird von Gott verurteilt. Ein weiser Mensch, der von Gottes Weisheit geleitet ist, er wird die Wahrheit sagen und Gottes Wort verkündigen. Er wird sich in seinem Leben und Reden ganz vom Herrn abhängig machen. Und dann Vers 32, letzte Vers jetzt für heute Morgen. Die Lippen des Gerechten verkünden Gnade, aber der Mund der Gottlosen verkündet Verkehrtes. Liebe Seele, wurden dir auch schon einmal Worte im Mund herumgedreht? Das heißt, verkehrt. Worte werden verkehrt, verdreht, oft bis ins Gegenteil entstellt. Das tut sehr weh. Über mich wurden auch schon Dinge behauptet im Internet, die genau das Gegenteil von dem sind, was ich eigentlich glaube und vertrete. Man kann sich kaum noch wehren heutzutage und das tut sehr weh. Die Ewigkeit wird die Wahrheit ans Licht bringen. Wenn Worte im Mund herumgedreht werden, dann kommt am Schluss etwas ganz anderes heraus als das, was du gemeint hast. Das kann in den sozialen Medien geschehen, aber es kann auch in unserem persönlichen Umfeld passieren, in der eigenen Familie oder bei der Arbeit oder auch sogar in der Gemeinde. Man hat etwas gesagt, aber beim Hörer kam es ganz anders an und der hat es falsch verstanden und dann vielleicht sogar weiter erzählt. Eigentlich das Gegenteil von dem, was ich gemeint habe. Vielleicht habt ihr sowas auch schon erlebt. Nun, es ist natürlich ein Unterschied, ob jemand Aussagen bewusst verdreht oder unbewusst. Das sind dann Missverständnisse, aber auch die kann man klarstellen und sollte man auch möglichst schnell klarstellen und sagen, du, ich habe es anders gemeint, du hast es falsch verstanden, bitte bring es in Ordnung. Nun, aber derjenige Mensch, der bewusst Aussagen verdreht, den wird Gott richten. Da dürfen wir gewiss sein. Alle Verleumder, und im Netz wird ja so viel Hassrede gebracht und Verleumdung hin und her. Schon bei Jugendlichen fängt das an, die gemobbt werden in den Schulen. Aber Gott, der Herr, wird die Wahrheit ans Licht bringen zu seiner Zeit. Und auch jetzt dürfen wir beten, dass die Wahrheit sich durchsetzt. Natürlich, wir müssen nicht alles einfach nur in Kauf nehmen. Als Christen sollen wir die Wahrheit verkündigen, die Gnade in Christus, die Erlösung. Wir dürfen den Menschen den Weg zur Rettung aufzeigen, der allein über das Kreuz von Golgatha führt. Und deshalb lasst unsere Lippen als Christen geheiligt sein, lasst sie eine Quelle des Lebens sein für andere. Das war Vers 32. Die Lippen des Gerechten verkünden Gnade, diese Gnade, ja, die wir verkündigen dürfen. Aber der Mund der Gottlosen verkündet Verkehrtes. Amen. Ich möchte mit uns beten und dürft euch dazu erheben in Ehrfurcht vor dem Herrn. Lieber Heiland, du hast uns schon im Alten Testament durch Salomo und andere Propheten diese Weisungen gegeben, deiner göttlichen Weisheit. Wenn wir das so hören, dann fühlen wir uns oft überfordert und schuldig. Aber du kannst unsere Herzen reinigen und uns stärken, dass wir freudig dir nachfolgen und auch diese Frucht des Geistes hervorbringen, von der wir hier eigentlich im Grunde schon gehört haben im Alten Testament. So leite uns bitte jetzt auch in dieser Woche, dass wir dir nachfolgen als deine gehorsamen Jünger, dass wir dich lieben und ehren durch unser Leben. Amen. Amen.